Bevor es mit der heutigen Folge von Mörderische Heimat losgeht, noch eine kleine Info für die Nachbarschaft. Für alle, die keine Tickets mehr für die ausverkauften Live-Shows im Januar bekommen haben, gibt's gute Neuigkeiten. Am Samstag, den 18. Juli 2026, bringen Zeno, Shaggy und Lisa wieder ihr alljährliches Sommerspecial auf die Bühne der Orangerie Fulda. Mit im Gepäck der Podcast-Live-Show befinden sich wie immer zwei echte Kriminalfälle zum Thema Sommer, Urlaub und Reisen. Sichert euch jetzt euer Ticket für das Mörderische Heimat Sommerspecial 2026. Karten gibt's bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Mörderische Heimat. Folge 83 steht an. Eine neue Folge, ein neuer Fall, zwei bekannte Stimmen. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mit mir im Studio ist Lisa Cardinale.
Hallo, auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mörderische Heimat. Wir sind momentan in Baden-Württemberg unterwegs, zumindest was unsere Fälle betrifft.
Ja, nicht live. Wobei wir immer mal Fragen reinbekommen, wann wir denn mal auf Deutschlandtour gehen. Lisa, was sagen wir dazu?
Naja, also wir haben ja unsere fixen Termine im Jahr. Zum Beispiel im Juli unser Sommerspecial in Fulda. Das ist mittlerweile doch eine ganz schöne Tradition geworden, wie ich finde. Ja, und kommt doch einfach mal dorthin. Und auch Karten für die regulären Live-Shows im Januar 2027 gibt es schon im Vorverkauf. Aber ja, auf Deutschlandtour sind wir erstmal nicht, ne?
Vielleicht irgendwann mal. Ich arbeite dran, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht. Aber wir sind ja auch schon mit unseren Staffeln auf Deutschland-Tour, wenn man so möchte, auf Tour durch alle deutschen Bundesländer.
Das stimmt. Und momentan sind wir im schönen Baden-Württemberg unterwegs. Ja, 6 Fälle gibt es, wie immer. Und heute folgt der nächste. Was haben wir denn heute mitgebracht, liebe Lisa?
Wir haben einen Fall dabei, der aus gutem Grund durch die Presse ging. Wir hören dazu erstmal Philipp, der uns an die Hand nimmt und uns in den Fall einführt.
Ein junger Mann fährt von Baden-Württemberg nach Sachsen und schleicht dort nachts auf einem Friedhof herum. Er sieht sich alles genau an, denn exakt hier möchte er in 4 Tagen bei der anstehenden Beerdigung der Großmutter auch seine restlichen Familienmitglieder töten. Diesen Plan hat er schon seit langem geschmiedet und nun scheint die Zeit gekommen, ihn in die Tat umzusetzen.
Lisa, wir steigen in den Fall ein, bei dem wir unter anderem einiges über Einsamkeit, Familie und Wahnvorstellung erfahren werden. Ein Fall, der ebenso unvorstellbar wie unglaublich wirkt. Aber alles ist so geschehen.
Leider ja. Es geht aber auch um die akribische Planung und Umsetzung einer Tat, wie ein junger Mann sich komplett verlieren kann und nur noch einen einzigen Gedanken verfolgt, das Töten seiner Familie oder zumindest einen Teil seiner Familie.
Dann lass uns mal damit beginnen, was wir gerade gehört haben. Ein junger Mann schleicht auf einen Friedhof umher, um sich die Örtlichkeit anzuschauen, in dem er zuschlagen will. Ein Friedhof. Allein das klingt schon wie der Beginn eines Films.
Ja, eher so ein Psychothriller, ne?
Warum ausgerechnet ein Friedhof als Tatort? Das ist alles andere als ein klassischer Ort, an dem sonst Morde verübt werden. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, den wir bei Mörderische Heimat besprochen hatten, wo das der Fall war. Friedhof.
Ja, ich auch nicht. Es hat aber seine Gründe, denn die Großmutter dieses jungen Mannes ist verstorben und 4 Tage später soll die Urnenbeisetzung stattfinden. Auf diesem Friedhof in Schwebnitz, das liegt nördlich von Dresden. Und zu dieser Beisetzung hat sich eben die gesamte Familie angekündigt, die sonst nur sehr selten zusammenkommt, weil die Familie mittlerweile doch ein wenig verstreut lebt. Und dies sieht der Mörder als perfekte Chance, seinen Plan endlich umsetzen zu können.
Der Mörder möchte nichts dem Zufall überlassen. Er fährt also extra dorthin, um sich alles genau anzuschauen, um mögliche Szenarien durchzugehen. Wo kann er sich positionieren und wo ergeben sich die besten freien Schussfelder?
Richtig, denn er selbst wird offiziell gar nicht vor Ort sein. Seine Opfer sollen nichts ahnen. Er möchte sie mit seiner Anwesenheit überraschen.
Er gibt vor, dass er keine Zeit für die Beisetzung hat und daher nicht dabei sein kann.
Genau. Er wird behaupten, dass er dringende Dinge in der Uni zu erledigen hätte.
Dann sollten wir jetzt mal schauen, wo er herkommt und warum er durch die halbe Republik fährt, um sich vor der Beisetzung das Ganze anzuschauen. Denn diese Stippvisite kann man nicht mal ebenso erledigen. Das ist eine ordentliche Strecke mit großem Aufwand verbunden.
Und das zeigt schon die Obsession des jungen Mannes, wie sehr er sich mit dieser Tat befasst und wie stark dieses Gefühl in ihm arbeitet, das nun endlich alles umzusetzen. Aber er muss sich zunächst einmal ein Auto besorgen, denn er hat gar keins.
Dann steigen wir doch genau dort mal in die Tat und ihre Planung ein. Er mietet sich ein Auto, das macht er aber nicht erst am Tag der Beisetzung, sondern schon ein paar Tage vorher.
Ja, wie erwähnt, 4 Tage vorher. Das müsste der 20. Januar 2020 gewesen sein. Da mietet er sich ein Auto in Crailsheim.
Dort in Crailsheim wohnt er aber auch nicht.
Nein, er lebt in Roth am See, eine Kleinstadt in der Gemeinde Schwäbisch Hall. Er mietet das Auto aber extra in Crailsheim, damit die anderen Familienangehörigen das nicht mitbekommen.
Alles passiert heimlich, nur so kann sein Plan funktionieren.
Aber er muss ja erstmal irgendwie nach Crailsheim kommen. Also fragt er seinen Vater und seine Tante, ob sie ihn nicht irgendwie mitnehmen können. Er gibt vor, dringend zum Studium nach Stuttgart zu müssen. Von Crailsheim aus würde er dann mit dem Zug weiterfahren.
Alles gelogen.
Alles gelogen. Er studiert gar nicht mehr in Stuttgart. Das Studium hat er schon lange geschmissen. Und nicht nur das ist schon dreist. Wir müssen uns klar machen, dass er genau die Leute fragt, ob sie ihn mit nach Crailsheim fahren können, die er später auch umbringen wird.
Sein Vater und seine Tante, stimmt. Und die machen das auch. Er wird von ihnen dort nach Crailsheim gefahren.
Er wird dort abgesetzt, nimmt aber nicht den Zug nach Stuttgart, sondern mietet sich dort eben das Auto und fährt damit nach Schwebnitz auf den Friedhof, wo er spätabends dann auch ankommt.
Es ist Januar, es ist also dunkel. Dennoch will er sich das Ganze anschauen, um die Örtlichkeit seines geplanten Massakers bestmöglich zu kennen. Als er für sich alles zu seiner Zufriedenheit erledigt hat, sucht er sich im Anschluss eine Unterkunft. Es ist spät geworden.
Es ist gegen 1 Uhr nachts, als er in einem Hotel in Dresden eincheckt. Dort verbringt er die Nacht und verlässt das Hotel am nächsten Tag. Das ist dann Dienstag, der 21. Januar 2020 gegen 10 Uhr.
Er will weiter, denn er hat noch etwas Wichtiges zu erledigen.
Er hat einen Termin in Nürnberg. Dort hat er sich vorab telefonisch in einem Waffengeschäft informiert, ob sie seine Wunschwaffe haben. Die Waffe, die er sich für seine Tat ausgesucht hat.
Der Waffenladen hat die Waffe, die er für sein Massaker als geeignet erachtet. Eine Walther Q5 Mad Champion. Eine 9mm Pistole mit blauem Abzug. Wir laden wie immer Fotos dieser Folge bei unserem Social Media Portalen hoch. Folgt uns gerne, dort findet ihr auch ein Foto von dieser eben genannten Waffe.
Genau. Dazu kauft er sich noch 350 Schuss Munition. Für alles zusammen bezahlt er um die 1.500 € und fährt nun damit zurück nach Roth am See. Allerdings auch nicht nach Hause, sondern direkt zum Schützenhaus ein paar Kilometer weiter. Er will die Waffe vor der Tat noch einschießen.
Er verliert keine Zeit und auch hier will er nichts dem Zufall überlassen. Er begibt sich dorthin und niemand im Verein ahnt, dass sich hier ein Mörder warm schießt. So blöd es sich anhört, aber ja, genau so ist es.
Ja, also niemand ahnt etwas davon, denn er ist seit längerem Mitglied im Schützenverein. Aber auch diese Mitgliedschaft dient nur einem Ziel. Er hat sich einzig und allein deswegen dort angemeldet, um überhaupt an einen Waffenschein zu kommen. All die Mühe und Zeit hat er auf sich genommen, um möglichst unerkannt daran zu arbeiten, an eine Waffe zu kommen.
Er hat sogar extra gewartet, bis er 26 Jahre alt wurde. Denn für jüngere Schützen unter 26 wird ein psychologisches Gutachten vorausgesetzt. Und das wollte er umgehen. Und so wartete er eben, bis er 26 Jahre alt wurde. Und auch hier ein sehr akribisches und geplantes Vorgehen über Jahre.
Man sollte noch erwähnen, dass diese Vereinsmeierei, nenne ich das jetzt mal bewusst flapsig, eigentlich überhaupt nicht sein Ding ist. Er mag solche gesellschaftlichen Verbindungen und Ansammlungen von Menschen nicht. Aber dieses Opfer muss er eben bringen, denkt er sich.
Er ist ansonsten ein Einzelgänger. Keine Freunde, keinen Partner oder Partnerin. Er lebt sehr zurückgezogen und verlässt sein Zimmer zu Hause kaum.
Ja, damit stichst du schon fast ins Hornissennest. Denn das ist sicher eines der Motive für die spätere Tat, dass er keine Partnerin hat und auch noch nie Sex hatte. Aber das würde ich gerade noch mal etwas weiter hinten anstellen wollen und erst die Tat selbst beleuchten.
Okay. Wir sind also noch im Schützenhaus. Der junge Mann schießt seine neue Waffe ein und bereitet sich auf die Ausführung seiner Tat vor. Seine Kollegen im Verein ahnen nichts von dem, was er vorhat, sondern sehen nur, aha, er hat eine neue eigene Waffe.
Ja, was ja auch nichts Ungewöhnliches ist. Er ist ein richtig guter Schütze. Bei Meisterschaften hat er vordere Plätze belegt. Er wird später sagen, dass das anfangs gar nicht geplant war mit den Turnieren. Er wollte ja eigentlich nur an den Waffenschein kommen, aber das Schießen habe ihm dann richtig Spaß gemacht. Eines der wenigen Dinge in seinem Leben, an dem er sich erfreuen kann.
So, jetzt hat er also alle Vorbereitungen getroffen. Er hat sich jahrelang vorbereitet, trainiert, hat sich eine Waffe besorgt, sich auch eingeschossen und ist sogar nach Sachsen gefahren, um den Ort seines Massakers genau auszukundschaften. Aber es wird nun doch alles anders kommen. Ich spoilere mal, er wird seine Tat nicht auf dem Friedhof ausführen.
Er wird spontan umdisponieren.
Widerspricht sich das nicht, diese Akribie und obsessive Disziplin, all die Jahre und dann dieses Abweichen vom Plan?
Ja, aber wie so oft spielt der Zufall eine große Rolle. Denn er ist bis dato fest davon ausgegangen, dass sich die Familie erst vor Ort in Schwebnitz treffen wird. Doch jetzt bekommt er am Tag der Beisetzung am 24. Januar 2020 plötzlich mit, dass sie sich doch schon vorher in Roth am See trifft, um dann gemeinsam nach Sachsen zu fahren.
Jetzt müssen wir erstmal die Wohnsituation der Familienmitglieder klären, denn die ist nicht so einfach. Und dazu nennen wir nun auch die Namen der Beteiligten, damit wir es besser zuordnen können. Der junge Mann, von dem wir die ganze Zeit reden, heißt Adrian. Adrian S. Er lebt bei seinem Vater Klaus. Der betreibt dort im Ort ein Wirtshaus, in dem sie auch wohnen.
Richtig. Und das ist ein Haus mit langer Familientradition. Der Deutsche Kaiser, so heißt das Gasthaus, dient mittlerweile aber eher den ansässigen Vereinen als Vereinsgaststätte, wobei sich der Gaststättenbetrieb eher auf Getränke beschränkt. Es gibt mal belegte Brötchen, aber sonst nichts mehr groß. Hauptsächlich geht's um Getränke.
Der Deutsche Kaiser ist also mittlerweile eher ein Vereinshaus für die Fußballmannschaften im Ort als eine wirkliche Gaststätte. Man trifft sich dort, trinkt ein paar Bier und so.
Ja, aber Klaus S. und sein Sohn Adrian leben eben dort im gleichen Gebäude in der Bahnhofsstraße in Roth am See.
Es gibt aber noch Geschwister.
Adrians Halbgeschwister Holger und Caroline leben nicht mehr in Roth am See. Die beiden sind auch ein paar Jahre älter. Caroline hat mittlerweile eigene Kinder bekommen und wohnt in Lahr, wo auch die Mutter wohnt.
Dann lass mich kurz erklären, wie das alles zusammenhängt. Silvia S., das ist die Mutter von Adrian, Holger und Caroline, stammt aus Schwebnitz. Und es ist auch Silvias Mutter, die verstorben ist und zu deren Besetzung man nach Sachsen fahren möchte.
Ja, genau.
Holger und Caroline stammen noch aus einer früheren Beziehung der Mutter. Sie war dort schon mal verheiratet und kommt 1990 nach der Wende nach Roth am See.
Genau.
Dort jobbt sie unter anderem als Kellnerin, wo sie dann auch Klaus S. kennenlernt. Der Deutsche Kaiser lässt grüßen.
Ja.
Silvia und Klaus heiraten und bekommen dann ein gemeinsames Kind, nämlich Adrian. Soweit richtig, oder?
Alles korrekt. Sehr gut. Allerdings versteht sich Silvia nicht gut mit ihrem Schwiegervater. Das führt dazu, dass sie mit den drei Kindern Caroline, Holger und Adrian nach Lahr in den Schwarzwald zieht und dort als Hebamme arbeitet.
Wie viel älter sind die Halbgeschwister von Adrian?
So 10 Jahre älter.
Okay, und alle ziehen nun in den Schwarzwald. Auch Adrian geht mit. Nur der Vater bleibt zurück in Roth am See.
Ja, Adrian ist damals gerade so 2,5 Jahre alt. Also allzu lange ging die Beziehung der Eltern gar nicht so gut, ne? Adrian geht dann dort in Lahr zur Schule und macht später auch sein Abitur. Ein richtig gutes Abitur, mit 1,8, glaube ich. Das ist im Jahr 2012. Aber kaum ist die Schule vorbei, will er dort weg, weil er sich mit seiner Mutter immer weniger versteht. Er beginnt ein Physikstudium. Das bricht er aber ab. 2018 zieht er dann wieder zu seinem Vater nach Roth am See.
Dort kennt er sich aus. Sein Vater betreibt dort eben dieses Lokal Deutscher Kaiser, was zu der Zeit aber auch schon nicht mehr so gut läuft.
Ja. Im alten Gasthof wohnt er in einem Zimmer unterm Dach und zieht sich von da an auch immer mehr zurück. Eine Obsession, die mit seiner Mutter zu tun hat, wird nun immer stärker und stärker.
Auf diese Obsession und das angespannte Verhältnis zwischen Adrian und seiner Mutter kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zunächst nochmal zurück zum Tattag und dem Plan von Adrian, der nun spontan abgeändert wird.
Ursprünglich sollte das Auto mit seiner Mutter und seinem Halbgeschwistern direkt nach Sachsen fahren. Im Auto sitzt also Mutter Silvia, ihre Tochter Caroline und ihr Sohn Holger. Dazu noch einer der Jungs von Caroline. Der zweite Sohn sitzt im zweiten Wagen.
Das Auto Nummer 1 soll direkt nach Schwebnitz fahren.
Genau. Im Auto Nummer 2 sitzen die Schwiegereltern von Caroline, die extra mitkommen, um sich um die beiden Jungs zu kümmern. Dazu noch ihr zweiter Sohn. Das Auto soll in Rot am See stoppen und Adrians Vater Klaus einladen, weil noch genug Platz im Auto ist. Von da aus sollte es dann weiter nach Sachsen gehen.
Sollte. So war der ursprüngliche Plan.
Ja, aber jetzt kommt es doch anders. Nun kommen doch alle Verwandten nach Rot am See und treffen sich dort. Kurz die Beine vertreten und auf die Toilette gehen.
Es gibt einen Anruf der Mutter beim Vater, den Adrian mithört. So kommt alles ins Rollen.
Ja, nicht vergessen. Alle anderen denken, dass Adrian gar nicht zu Hause, sondern in Stuttgart ist. Adrian versteckt sich in seinem Zimmer. Das ist nicht ungewöhnlich. Sein Vater und er sehen sich manchmal tagelang nicht, obwohl sie im gleichen Haus wohnen.
Vater Klaus denkt, dass Adrian in Stuttgart in der Uni ist.
Genau, ist er aber nicht. Der ist in seinem Zimmer. Sein Zimmer hat er in den letzten Monaten zu einem Hochsicherheitstrakt umgebaut. Er hat eine Überwachungskamera installiert, einen Bewegungsmelder. Warum, wieso, weshalb? Später.
Er hat Paranoia, zumindest wahnhafte Vorstellungen. Auch das wird später klar.
Jetzt geht der Anruf der Mutter ein. Das ist um 11.48 Uhr. Silvia S. gibt Bescheid, dass sie nun doch alle kommen und in 10 Minuten da sind. Klaus S. soll sich schon mal soweit fertig machen, damit sie dann weiterfahren können.
Auch hier sei erwähnt, dass Adrian die eingehenden Anrufe im Haus überwacht. Er hat das Telefon des Vaters angezapft und zeichnet alle Anrufe auf.
Das ist richtig. Seit über einem Jahr macht er das schon. Alle Gespräche kann er mit anhören und selbst wenn er nicht zu Hause ist, wird alles auf seinem Rechner gespeichert.
Und jetzt hört er, dass seine Mutter so was sagt wie, hey, wir sind in 10 Minuten da, mach dich mal fertig und ach ja, wir kommen alle kurz vorbei.
Ja.
Jetzt rattert es bei Adrian im Kopf. Sein Plan war anders, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Denn wer weiß, wie der Friedhof an dem Tag aussieht, ob dort nicht noch andere Menschen sind, die ihn vielleicht aufhalten könnten.
Genau.
Hier zu Hause kennt er jeden Winkel. Niemand wird ihn hier stören. Eigentlich ist das noch viel besser. Aber die Zeit drängt. Er weiß, er hat nur 10 Minuten Zeit, um sich zu entscheiden. Ja, und das tut er.
Das tut er. Er greift zu der neuen Waffe und läuft wie ein Tier hinter Gittern immer wieder zwischen seinem Zimmer und der Tür, die hinunterführt ins Erdgeschoss, hin und her. Er lauscht, ob er die Stimme seiner Mutter hört.
Von seinem Zimmer aus kann er nicht sehen, wann seine Mutter und der Rest eintrifft. Der Parkplatz liegt zur anderen Seite des Hauses.
Exakt. Er wartet, er lauert. Dann hört er die Stimme seiner Mutter. Sie sagt dem Vater, dass er eine andere Jacke mitnehmen soll.
Und dazu muss dieser die Treppe hinauf in den Wohnbereich. Er würde also Adrian direkt in die Arme laufen.
Und Adrian wird klar, wenn sein Vater und seine Mutter nun heraufkommen und ihn hier sehen, fliegt alles auf. Dass er nicht in der Uni ist, dass er dort gar nicht mehr studiert. All die Lügen würden nun auffliegen.
Er hört Schritte, wie sie das Treppenhaus nach oben immer näher kommen. Und nun tut er das, was er seit Jahren geplant hat, für das er sich vorbereitet hat.
Er öffnet die Tür zum Treppenhaus und schießt ohne zu zögern auf seine Mutter und seinen Vater.
Aber dabei bleibt es nicht. Er geht weiter durchs Haus.
Ich habe da Bilder im Kopf, die mich eher an so ein Ego-Shooter-Spiel erinnern. Weißt du, was ich meine?
Ja, wie er da durch das Haus geht mit der gezückten Waffe im Anschlag und auf alles schießt, was da vor seiner Pistole auftaucht.
Ja, genau. Ja, also, er geht weiter durch die alte Gastwirtschaft und tritt dort auf weitere Mitglieder seiner Familie. Sein Halbbruder Holger flüchtet angeschossen über die Hintertür in den Hof und bricht dort zusammen. Caroline sieht das und kommt zu ihrem Bruder Holger gelaufen, um ihm zu helfen. Doch kaum, dass sie bei ihm ist, tritt Adrian durch die Tür und erschießt beide.
Eine Spur des Todes zieht sich durch das Haus und um das Haus herum.
Und es geht noch weiter. Später findet die Polizei noch 2 weitere Leichen. Auf dem Weg zur Kegelbahn findet man den Onkel Gerno und die Tante Dorothea von Adrian, die auch vor Ort waren. Ob die auch mit nach Sachsen fahren wollten oder nur zufällig vor Ort waren, weiß ich nicht. Aber auch sie findet man erschossen im Haus.
Und das ist seltsam, denn eigentlich sind die beiden sowas wie Ersatzeltern für Adrian gewesen. Gernot und seine Frau Dorothea haben ihn immer unterstützt, haben ihn überall hingefahren und sogar Geld gegeben, damit er einen Führerschein machen konnte.
Das bleibt zunächst alles rätselhaft, genau wie die gesamte Tat.
Und wir fragen uns, was ist bitte vorgefallen, damit ein junger Mann den Entschluss fasst, seine eigene Familie auszuradieren? Genauso muss man es ja nennen. Was ich interessant finde, ist die Erklärung, warum er sich im Anschluss an das Massaker nicht selbst erschießt.
Das hatte er wohl zu Beginn ja durchaus vor. Den 31. Schuss in der Waffe hatte er für sich reserviert. Er sitzt dann auch im Wohnzimmer, hält sich die Waffe an den Kopf, aber er drückt nicht ab. Und seine Erklärung dafür ist die, dass er der Nachwelt ja erklären muss, warum er das tun musste. Und dass er im Recht war.
Eine abstruse These. Denn er ruft im Anschluss bei der Polizei an und sagt, ich habe mir das extra aufgeschrieben, Moment. Mhm. Ich habe gerade blutrünstige Monster erschossen.
Diese Aufnahme beim Notruf existiert noch. Mhm. Der Anruf geht um 12.48 Uhr ein und Adrian gibt bei diesem Anruf an, dass es sich um 5 bis 6 Personen handelt, die er erschossen hat und dass es sich dabei um seine Familie handelt. Der Mann vom Notruf sagt zu Adrian, dass er sich nach draußen begeben und sich dort mit erhobenen Händen hinknien soll, bis die Polizei eintrifft. Und das passiert dann auch.
Man nimmt Adrian fest und findet im Haus die Tatwaffe auf dem Tisch liegend sowie die 6 Leichen. Es gibt aber noch Überlebende.
Ja, die 2 Jungs von Caroline.
Sozusagen die beiden Neffen von Adrian.
Mhm. Die beiden sind 12 und 14 Jahre alt. Die konnten beide wegrennen, haben aber alles mitbekommen. Wie ihre Mutter erschossen wird und all die anderen Familienmitglieder. Einer der Jungs läuft Adrian sogar im Haus in die Hände und bittet ihn nicht zu erschießen.
Was er auch nicht tut. Er sagt zu dem Jungen, dass er abhauen soll, genau wie sein Bruder.
Sie laufen zu den Nachbarn und sind total panisch, was gut nachvollziehbar ist. Aber sie überleben. Genau wie die Schwiegereltern von Caroline. Als die Schießerei losging, war die Schwiegermutter gerade auf Toilette. Sie hört die Schüsse und will gerade die Tür öffnen, als sie durch die Tür einen Schuss in die Schulter trifft. Sie rennt angeschossen zu anderen Nachbarn rüber, wo sie sich dann in Sicherheit begibt.
Und wie durch ein Wunder überlebt ihr Mann ebenfalls. Der war im Hof hinter dem Haus, als die Schüsse fallen. Er läuft ins Haus, wo Adrian auf ihn zielt und 2 Schüsse auf ihn abgibt. Er wird auch getroffen, schafft es aber aus dem Haus heraus und landet zufälligerweise bei den gleichen Nachbarn, wie seine Frau zuvor auch. Beide überleben. Sie waren aber auch nicht das Hauptziel von Adrian.
Nein, das Hauptziel ist ganz klar die Mutter Silvia. Mit Abstrichen auch noch die Halbschwester Caroline, aber hauptsächlich ist die Mutter Adrians Trigger.
Und sein Motiv klingt auch wirklich abenteuerlich. Erzähl uns doch jetzt mal was davon.
Ja, das ist wirklich kaum zu glauben, was Adrian den Ermittlern bei seiner Festnahme erzählt. Er behauptet, dass seine Mutter Silvia angeblich schon sein ganzes Leben lang versucht, ihn umzubringen. Sie habe versucht, ihn mit Ethinylestradiol, das ist ein synthetisches Hormon, zu töten. Und das schon vor seiner Geburt. Denn dieses synthetische Hormon ist in Antibabypillen enthalten und seine Mutter hätte das weitergenommen, obwohl sie schon mit ihm schwanger gewesen sei. Als das nicht gelang, hätte sie ihm später das Hormon immer weiter verabreicht, indem sie ihm das Hormon ins Essen gemischt hätte.
Warum sollte das die Mutter tun? Hat er dazu auch was gesagt?
Seine Mutter wollte einfach keinen Jungen. Sie würde alles hassen, was einen Penis hat. Sie wollte Adrian entsexualisieren. Nun muss man dazu sagen, dass Adrian noch nie wirklich eine Freundin hatte. Er hatte noch nie Sex. Und all das projiziert er auf seine Mutter. Die sei an allem schuld.
Und in seiner Pubertät nimmt das nochmal Fahrt auf. Genau in der Zeit, in der er damals sein Abitur macht.
Genau. 2012, das Jahr, in dem er sein Abitur machte, wird so ein Wendepunkt für ihn. Da setzte er nämlich einen Notruf ab, weil es ihm schlecht geht. Die Notfallambulanz kommt vorbei und nimmt ihn mit ins Krankenhaus, Verdacht auf Schlaganfall. Doch bei den Untersuchungen kann man nichts feststellen.
Vielleicht einfach nur Abi-Stress oder so?
Ja, möglich. Aber Adrian behauptet, dass es bei diesen Untersuchungen im Krankenhaus herausgekommen sei, dass man dieses Ethinylestradiol bei ihm im Blut nachgewiesen habe. Spoiler, daran kann sich weder ein Arzt in diesem Krankenhaus erinnern, noch steht das in irgendwelchen Aufzeichnungen in den Krankenhausunterlagen.
Halluzinationen, Verfolgungswahn?
Wahrscheinlich. Hm. Die Ärzte im Prozess, die später als Sachverständige gehört werden, sagen, dass es so eine Aussage gar nicht gegeben haben könnte, da man Männern gar nicht auf sowas untersuchte.
Aber nochmal zum Motiv. Adrian S. glaubt also, dass seine Mutter ihn vergiften wollte mit diesem Hormon.
Ja, sein Wahn steigert sich immer mehr. Er verschanzt sich in den Monaten, fast Jahren vor der Tat zu Hause und ernährt sich nur noch von Haarmilch.
Von Haarmilch?
Man findet in seinem Zimmer mehrere dieser Kartons, die man vom Discounter kennt, wo Haarmilch in so Pappkartons steht. Ja. Davon ernährt er sich ausschließlich.
Er ist also im Wahn, dass man ihn umbringen will, also genauer gesagt seine Mutter.
Seine Mutter. Ja. Zeitweise im Verbund mit seiner Halbschwester, sie hätte das unterstützt. Deswegen ist sie sein zweites Ziel.
Ist er denn nach der Tat dann zufrieden mit dem Ergebnis oder kommen ihm dann noch ein paar Zweifel?
Das Erschießen der Mutter empfindet er als Befriedigung, aber bevor er mit den Beamten weiter über die Tat reden will, möchte er wissen, wen er noch alles getötet hat. Ob zum Beispiel sein Halbbruder Holger auch tot ist, denn den mochte er eigentlich.
Aber den hat er auch getötet.
Ja, und das findet er nicht gut.
Er scheint gar nicht mehr auf dem Schirm zu haben, wen er alles erschossen hat.
Auch die Tante und den Onkel, die man ja bei der Kegelbahn tot aufgefunden hat und es immer gut mit ihnen meinten, hätte er gar nicht töten wollen. So wird er es später zumindest aussagen.
Dann kommen wir doch mal zu dem Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Auf der einen Seite dieser brutale Mord, oder besser gesagt Sechsfachmord, und auf der anderen Seite die Fantasien von Adrian S. und die Frage nach der Schuldfähigkeit. Lass uns da mal reingehen.
Der Prozess wird in Ellwangen geführt. Ihm wird sechsfacher Mord und zweifacher versuchter Mord vorgeworfen.
Die beiden Neffen, die überlebt haben?
Nein, die Schwiegereltern von Caroline, die angeschossen
wurden. Ach ja, klar, logisch.
Ja. Bei dem Prozess kommen dann außerdem weitere Details ans Licht, etwa, dass die Mutter wohl nach dem ersten Schuss noch gelebt hat und sich bis in die Küche geschleppt hat, bevor ihr Sohn hinterherkam und sie mit einem direkten Kopfschuss endgültig getötet hat. Insgesamt gab Adrian 30 Schüsse ab.
Ich stelle mir das im Prozess auch seltsam vor, weil Adrian die Tat ja überhaupt nicht bestreitet. Im Gegenteil, er gibt ja allen bereitwillig Auskunft darüber, warum er das getan hat. Hat er nicht sogar ein Bekennerschreiben hinterlassen, aus dem du uns was mitgebracht hast?
Ja, sowas in der Art eines Bekennerschreibens. Mhm. In seinem Zimmer findet man zumindest einen Notizblock, so ein klassischer College-Block, in dem er 3 Seiten notiert hat und in denen er sich erklärt. Eine Art Abschiedsbrief. Ich zitiere mal daraus. Man kann das Böse nur aufhalten, indem man es tötet. Und seine Diener mit ihm.
Was er gemessen an der Tat auch zu 100% umgesetzt hat, zumindest in seinem Glauben.
Dann hier noch, ursprünglich wollte ich Rache nehmen und es foltern, wie es mich gefoltert hat. Doch das ist vollkommen unmöglich. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, es über 20 Jahre zu foltern, wäre es nicht dasselbe, da ich ein unschuldiges Kind gewesen bin.
Und mit es meint er seine Mutter. Das liest sich alles so wie aus einem Stephen King-Roman. Aber es ist die bittere und die blutige Wahrheit.
Mhm. Im Prozess kommt auch zur Sprache, dass Adrian zunächst einen anderen Plan verfolgte. Er hatte auch mit Chemikalien experimentiert, mit denen man K.O.-Tropfen herstellen kann. Er hätte laut eigener Aussage lange an der richtigen Rezeptur gearbeitet, um die K.O.-Tropfen richtig zu dosieren. Denn er hatte vor, seine Mutter zu betäuben, zu fesseln und anschließend zu foltern.
Warum rückte er von diesem Plan ab?
Es schien ihm dann doch zu unsicher, ob er sie damit vielleicht direkt umbringen könnte. Das wäre ihm zu wenig gewesen. Er wollte ja, dass sie leidet. Auch die Art der Verabreichung war ihm zu unsicher.
Es klingt wahnsinnig, wenn man bedenkt, dass er fast die ganze Familie ausgelöscht hat. Wer ist da noch übrig? Die beiden Neffen?
Und sein Großvater aus Sachsen.
Stimmt, den gibt's ja auch noch. Über ihn haben wir noch gar nicht gesprochen. Und mein Gott, wir stellen uns das mal vor, was dieser Mann allein mitgemacht haben muss. Erst stirbt seine Ehefrau und die Beisetzung wird nicht stattfinden, weil der eigene Enkel die Tochter und weitere Enkel ermordet hat.
Das kann man sich gar nicht ausmalen. Der Großvater heißt Wolfgang Gröber und erfuhr zunächst nur aus den Medien von dem Massaker in Rot am See. Er schaut NTV, als plötzlich so ein Band unten im Bild durchläuft, dass es dort zu einem Familiendrama gekommen ist.
Oh Gott.
Kurze Zeit später steht dann die Kripo vor der Tür und klärt Wolfgang Gröber darüber auf, dass es sich dabei um seine Familie handelt.
Hatte denn in der Familie nie jemand einen Verdacht gehegt, dass Adrian so abdriften könnte?
Der Kontakt zu den anderen Familienmitgliedern ist über all die Jahre mehr und mehr eingeschlafen und Adrian hat sich, wie gesagt, immer mehr zurückgezogen. Erinnere dich an das Zimmer von ihm, wie sehr er sich das da gesichert hat. Bei der Verhandlung kommt auch zur Sprache, dass es innerhalb der Familie kaum einen Kontakt zu ihm gab.
Aber die wohnten doch im selben Haus, also zumindest der Vater, Klaus.
Auch hier hat man sich kaum gesehen. Der sporadische Kontakt zwischen Vater und Sohn lief am Ende fast nur noch ausschließlich über WhatsApp. Eine direkte Ansprache existierte nicht mehr.
Unfassbar. Unter einem Dach und doch Welten auseinander.
Ja, es bleiben viele Dinge unbegreiflich. Also auch, dass er nie eine psychologische Begleitung hatte oder zumindest einen Hinweis darauf, dass hier irgendwas nicht stimmen könnte.
Naja, aus der Familie war jeder mit seinem eigenen Leben beschäftigt. Klingt zumindest danach. Aber jetzt sag nochmal, warum die Schwester so in seinen Hassradar gekommen ist.
Naja, die hätte die Mutter in ihren Vergiftungsabsichten eben unterstützt. Und dafür sollte sie eben auch bezahlen.
Der Wahn wurde immer größer und die Mutter und Schwester waren die Gründe für alles Übel, in seinen Augen.
Richtig. Er bezieht alles auf das Handeln seiner Mutter. Selbst, dass er eine Fehlbildung am Penis hatte. Seine Harnröhre war zu kurz. Das kommt häufiger vor und wird meist im ersten Lebensjahr von Ärzteseite korrigiert. Aber auch das passt dann in sein Bild davon, dass das alles Ergebnisse der Vergiftung von seiner Mutter sind.
All das erklärt er sich mit der Hormonvergiftung durch seine Mutter.
Ja, Adrian plagten dazu undefinierbare Hodenschmerzen. Kurz vor der Tat hatte er sogar noch eine kleine OP. Aber auch das war eigentlich keine große Nummer. Aber für ihn waren es alles Beweise dafür, dass seine Mutter ihm nach dem Leben trachtete.
Eine jahrelange Folter seiner Mutter, wie er es in seinem Brief genannt hat. Deswegen musste er den Dämon töten.
Man geht dem sogar nach, ob man dazu irgendwelche Hinweise darauf findet, dass seine Mutter irgendwas in diese Richtung getan hatte. Aber man findet nichts. Dennoch bleibt Adrian S. bis heute dabei, dass seine Mutter ihn mit den Hormonen vergiftet hat.
Und all die anderen Opfer hat er einfach in Kauf genommen, obwohl die es ja sogar gut mit ihm meinten.
Er hat alle ausgenutzt. Der Onkel, den er später auch noch erschossen hat, hat ihm damals den Weg in den Schützenverein geebnet. Sonst wäre er da gar nicht reingekommen. Er hat Adrian sogar jeden Mittwoch immer hingefahren und abgeholt.
Den eigenen Killer betreut, ja.
Ja. Wir hatten ja schon die Erklärung, warum Adrian das alles machte. Er wollte lediglich einen Waffenschein. Dazu musste er ein Jahr lang in einem Verein und mindestens 26 Jahre alt sein. Und sobald das alles erledigt war, sollte die Mutter und Schwester sterben. Und alle, die sich dem in den Weg stellten.
Lisa, dann lass uns doch mal bitte zum Urteil kommen.
Ja, ich denke auch. Adrian wird am 29. Juni 2020 wegen sechsfachen Mordes und zweifachen versuchten Mordes von dem Schwurgericht in Ellwangen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich.
War denn der Opa auch bei dem Prozess?
Der war auch da. Er versucht, so gefasst wie möglich zu bleiben. Auch als Adrian in einer Prozesspause weinend und schreiend im Saal zusammenbricht. Dennoch gibt er vor Gericht an, dass er gar nicht mehr genau wisse, warum er auf seinen Onkel und seine Tante geschossen habe. Und auf seinen Halbbruder Holger. Bei dem hatte er nur Angst, dass er ihm die Waffe wegnehmen würde, weil er größer und stärker war.
Klar, dann schieße ich ihn halt, oh Mann. Der Fall, der uns ja wirklich fast ein wenig sprachlos zurücklässt. Die große Frage, die ich mir stelle, war er schuldfähig?
Die Gutachter befinden, dass Adrian S. an einer anhaltenden, wahnhaften Störung und zusätzlich an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung leidet. Man stellt auch die These auf, dass man die Morde eventuell unterscheiden müsse. Auf der einen Seite die Ermordung der Mutter, der Halbschwester und des Vaters und bei der Tötung der anderen.
Inwiefern?
Das eine waren eben reaktive Taten, die aufgrund einer wahnhaften Vorstellung die Bösen bestrafen werden würden und somit vielleicht verminderte Schuldfähigkeit in Frage käme.
Der Vater auch.
Anscheinend gab es da auch irgendwas.
Ja.
Bei den anderen wäre es aber ein eiskalter Mord. Die hat Adrian S. umgebracht, damit er die wahren, blutrünstigen Monster in seinen Augen töten konnte.
Also dreimal lebenslang und dreimal vermindert schuldfähig, oder wie?
Die Richter fällen dann am Ende doch ein anderes Urteil. Man könnte die Taten nicht auseinander definieren. Sie sagen, dass Adrian in einem Zustand der Raserei gehandelt hat. Sie wollen der Aufteilung nicht folgen und sprechen schließlich das Urteil 15 Jahre Gesamtstrafe wegen verminderter Schuldfähigkeit und gleichzeitige Einweisung in die Psychiatrie.
Also doch, vermindert schuldfähig. Schwierig, 15 Jahre bei 6 Opfern?
Ja, eigentlich sogar noch weniger. 13 Jahre wegen der Tötung und 2 wegen der beiden versuchten Tötungen. Auch die Angehörigen und Überlebenden finden das Urteil zu gering. Eine Sicherungsverwahrung wurde auch nicht ausgesprochen. Theoretisch könnte Adrian S. also als Mit-40er wieder freikommen und sein Leben weiterleben.
Gut, er muss allerdings erstmal aus der Klinik raus, dass diese 15 Jahre überhaupt beginnen können. Denn erst wenn er aus der psychiatrischen Klinik rauskommt, beginnt der normale Vollzug.
Das stimmt. Und das versucht er auch seither. Adrian S. versucht mittlerweile intensiv aus der Klinik entlassen zu werden, um in den normalen Maßregelvollzug zu gelangen. Bisher noch ohne Erfolg.
Oh Mann. Eine Familie wurde ausgelöscht, zurückbleiben traumatisierte Kinder bzw. Jugendliche und ein Großvater, dem binnen kürzester Zeit alles genommen wurde. Frau, Tochter, Enkel.
Ja, ein interessanter Fall. Ein spannender Fall, der viele bewegt hat. Uns auch. Und euch mir hoffentlich ebenfalls.
Das war's für heute. Das war unser aktueller Fall aus Baden-Württemberg. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein paar nette Likes da. Ihr seht, wie wichtig das im Alltag ist. Liebe kann es nicht genug geben.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir hören uns in 14 Tagen dann mit einer neuen Folge Mörderische Heimat. Euer True Crime Podcast mit echten Fällen
aus deiner Region.
Tschüss.